unser Thema Nummer Jesus. Und ich kann euch sagen, das ist ein faszinierendes Thema. Wir haben ja gesagt, wir wollen das bis Ostern machen. Ich könnte das eigentlich die ganze Zeit weitermachen. Ja, mir kommen da so viele Dinge, wenn man sich mit Jesus beschäftigt. Das ist so gewaltig, da gibt es so viel. Also eine Fülle, die in ihm ist, in dieser Person ist. Und wie wir auch heute das schon gehört haben, in ihm lebt leibhaftig die ganze Fülle Gottes und er lebt in uns und somit ist die Fülle Gottes in uns. Es ist gewaltig. Und die Persönlichkeit von Jesus ist eben sehr facettenreich. Und wir müssen uns das so vorstellen, er ist ja auch, wird ja genannt, das Licht der Welt. Er ist Licht und Licht besteht ja auch aus ganz verschiedenen, also weißes Licht. Wir denken, das Licht ist Licht, aber wenn man das Licht aufspaltet und das Licht besteht aus ganz unterschiedlichsten Farben. Wir sehen nur ein weißes Licht, aber wenn man dieses Licht aufschließt, sieht man eine unheimliche Vielfalt von Lichtern. Das sind ja diese Regenbogenfarben. Deswegen, wenn wir einen Regenbogen am Himmel sehen, werden wir eigentlich erinnert, nicht nur an den Frieden Gottes, sondern an die unglaubliche Vielfalt, die in Gott ist, die in ihm selbst ist. Und wenn es nun heißt, dass wir verwandelt werden sollen in dasselbe Bild, weil das ist ja das, was wir gesagt haben, deswegen beschäftigen wir uns mit Jesus, wegen dieser gewaltigen Verheißung, die uns gegeben ist, wenn wir ihn anschauen, in dem Anschauen seiner Herrlichkeit, seiner Person, werden wir verwandelt und werden schließlich so wie er. Das, was in uns bereits ist, tritt zum Vorschein, wird sichtbar, hoffentlich für jedermann und hat eine Auswirkung auf unsere Umgebung. Und wenn es heißt nun, dass wir in seinem Bild verwandelt werden sollen, dann bedeutet das eben auch, dass jeder Aspekt seiner Persönlichkeit in uns mehr Gestalt annimmt. Stimmt's? Also wenn wir sagen, wir wollen sein wie Jesus, der so vielfältig ist in seiner Persönlichkeit, dann heißt das, dass jeder dieser Aspekte in irgendeiner Form auch in uns Gestalt annehmen soll. Und es gibt einen Teil, etwas in der Persönlichkeit von Jesus, mit dem sich wahrscheinlich die meisten Christen äußerst schwer tun und möglicherweise gar nicht wollen, dass dieses in ihrem Leben sichtbar wird. Aber ohne dem können wir eigentlich nicht wirkliche, erfolgreiche Nachfolger von Jesus sein. Und darum soll es heute gehen. Und ich habe es genannt, Jesus, der Kämpferische. Ich wollte jetzt eigentlich ein anderes Wort nehmen, nämlich Jesus der Kriegerische, aber dachte dann, das ist vielleicht doch ein bisschen zu sensibel, die ganze Angelegenheit. Aber der Kämpferische, und jetzt fragst du dich, wie geht das zusammen? Vor 2 Wochen, das letzte Mal, haben wir gehört von Salvatore, der hat uns Jesus den Liebevollen vorgestellt. Und jetzt hören wir etwas über Jesus den Kämpferischen. Ja, ihr seht schon, diese ganze Bandbreite seiner Persönlichkeit, gegensätzlicher kann es ja schon gar nicht mehr sein, oder? Und die Herausforderung liegt in der Tat in unserer menschlichen Vorstellung, was Liebe ist und was Kampf ist. Und ich glaube, unsere Herausforderung ist, dass wir oftmals uns mit Gott beschäftigen und es durch unsere menschliche Brille, die Brille unserer menschlichen Vorstellung tun, weil wir sagen, Gott ist Liebe und dann verstehen wir etwas ganz anderes unter Umständen, was wirklich Liebe ist. Und wenn es heißt, Gott ist ein Kämpfer, ein Krieger, heißt es ja auch in der Schrift, dann verbinden wir damit Dinge, die gar nicht jetzt das so treffen, weil wir das so als in dieser menschlichen Vorstellung haben. Aber ich glaube, diese beiden Aspekte, liebevoll auf der einen Seite und kämpferisch auf der anderen Seite, die sind gar nicht so unvereinbar miteinander. Denke nur einmal an einen Vater, dessen Kind in seiner Gegenwart gefährlich attackiert wird. Kein Vater würde dastehen und sagen, ich bin voller Liebe und ich mache jetzt nichts. Stimmt's? Wir würden sagen, das ist nicht Liebe. Stimmt's? Genau. Und so ist es eben, dass auch Gott Vater kämpft. Und er hat diesen Geist des Kampfes in uns auch hineingelegt. Es gibt Momente, wo wir kämpferisch sein sollen, so wie Jesus eben. Und die Frage, die uns im weiteren Verlauf beschäftigen soll, ist, warum man Jesus eigentlich als den Kämpferischen beziehungsweise sogar als den Kriegerischen bezeichnen könnte. Und es gibt ja eine ganze Reihe Namen Gottes in der Bibel. Es gibt in der Tat über 600. Ich habe das mal studiert. Es gibt hunderte von Namen Gottes in der Bibel und jeder dieser Namen findet einen Ausdruck in Jesus Christus, in seiner Person. Und einer dieser Namen für Jesus Christus ist tatsächlich dieser Name, Herr der Heerscharen. Das ist erstaunlich, nicht wahr? Ich denke, die wenigsten Menschen würden Jesus Christus, den Sohn Gottes, mit dem Herrn der Heerscharen, mit einem Kriegsführer in Verbindung bringen wollen. Und ganz kurz, woher wissen wir, dass sich dieser Name auf Jesus bezieht, so damit wir so eine Grundlage haben? Ich möchte euch erinnern an die Stelle, diese bekannte Stelle in Jesaja 6. Da, wo Jesaja den Himmel offen sieht, den Thron Gottes sieht, dann sieht er, hört er die Engel, wie sie sagen, was? Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Wen sahen die Engel? Okay, da kommen wir gleich drauf, weil die Bibel erklärt sich eigentlich immer durch sich selbst. Weil als Johannes, der Evangelist, als er schließlich im Johannesevangelium über eine Begebenheit spricht, wo Jesus und die Menschen aneinander geraten und auch diese Auseinandersetzung hatten und sie eigentlich nicht Jesus weiter glauben wollten, da zitiert Johannes eine Stelle aus eben Jesaja 6, aus dieser Begegnung, die Jesaja hatte mit diesem himmlischen Thron. Wenn wir dann in Johannes 12, 41 das lesen, und hier finden wir genau diese Stelle zitiert, dann heißt es, die sprach Jesaja, das bezieht sich auf Jesaja 6, weil er wessen Herrlichkeit sah, seine Herrlichkeit sah und von ihm redete, also von Jesus selbst redete. Hier ist ein direkter Bezug von Jesaja 6 und Johannes 12. Wir haben jetzt nicht die Zeit, da total reinzugehen, ihr könnt euch deshalb selbst einmal ansehen. Aber Jesus ist in der Tat der Herr der Heerscharen. Ich möchte euch noch einen anderen Beleg geben. Ihr erinnert euch, als Josua und Israel, als sie über den Jordan gezogen waren und sie waren im Begriff, die erste Stadt einzunehmen, nämlich das war Jericho. Bevor sie das taten, da hatte Josua eine Begegnung und es heißt, dass eine Person mit einem gezückten Schwert vor ihm stand. Jetzt ist die Frage, wer ist diese Person, dieser Mann, der vor Jericho, bevor sie nach Jericho kamen, mit diesem gezückten Schwert dort stand. Wir hatten das auch vor einigen Wochen schon angesehen, als wir über den vierten Mann gesprochen haben. Ihr erinnert euch, der vierte Mann, der mit den drei Männern im Feuerofen war, das war Jesus selbst, der Sohn Gottes, der mitten im Feuer war. Nicht zuguckte außen und ermutigte, sondern er war mittendrin, der vierte Mann. Und hier sehen wir auch wieder so eine Gotteserscheinung, eine sogenannte Theophanie. Und diese Person war niemand anders als Jesus selbst. Warum? Er bezeichnete sich selbst, hier in Josua 5 können wir das lesen, er bezeichnete sich selbst als den Obersten des Heeres, den Herrn, quasi als Herr der Heerscharen, das ist nichts anderes. Und was ganz interessant ist, wie Josua reagierte, weil wir lesen hier, dass Josua ihn anbetete. Wenn es ein Engel gewesen wäre, hätte er hundertprozentig mit Sicherheit verweigert, dass Josua ihn anbetet. Weil Engel wollen nicht angebetet werden. Es gibt nur einen Engel, den gefallenen Engel Gottes, Lucifer, der die Anbetung sucht. Kein Engel möchte jemals von Menschen angebetet werden. Das sehen wir ganz klar. Und die Tatsache, dass diese Person, diese göttliche Erscheinung, sich anbeten ließ von Josua, zeigt dir ganz deutlich, dass es sich um Gott selbst handeln muss. Und offenbar erkannte Josua in dieser Person auch Gott selbst, weil seht einmal seine Reaktion, sein Verhalten war das gleiche wie Moses. Es wurde gesagt, ziehe deine Schuhe aus, denn dies ist heiliger Boden. Das erinnert ganz klar an die Begegnung, die Moses hatte, als er im Dornbusch Gott begegnete, dem großen Ich Bin begegnete. Und hier sehen wir also, dass Jesus der Herr der Heerscharen ist, also durchaus etwas in ihm ist, was eine kriegerische Natur hat. Hier sehen wir das auch nochmal bildlich, so wie die Bibel uns das vorstellt, bildlich vereint. Ja, wir haben ja auch da unten noch ein etwas plastisch dargestellt, diese wunderbare Figur, diesen Löwen. Und jetzt haben wir hier den Löwen und das Lamm. Und das ist ja das, was Johannes tatsächlich sah, als er auch diese himmlische Vision hatte von dem Thron Gottes. Davon lesen wir in Offenbarung 5. Johannes erkannte vor dem Thron, wie aussichtslos die Situation ist, dass niemand würdig war, dieses Buch zu öffnen, dieses Buch der Absichten Gottes, der Pläne Gottes für das Leben jedes Menschen. Und es heißt dort, er fing an zu weinen. Und eine Stimme kam zu ihm, die sagte, weine nicht, denn es gibt eine Lösung. Es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamme Juda. Und als Johannes dann aufschaute, sich die Tränen aus den Augen wischte, dann schaute er dorthin auf den vermeintlichen Löwen auf dem Thron. Und wen sah er dort? Er sah das Lamm. Ist es nicht erstaunlich? Er hörte von dem Löwen und er sah das Lamm. Warum? Weil der Löwe und das Lamm vereint sind in der Person von Jesus Christus. Der Löwe steht für die Autorität der Auferstehung, das Lamm für das Opfer des Kreuzes. Der Löwe steht für Stärke, das Lamm steht für Verletzbarkeit. Was für ein Kontrast. Der Löwe steht für Erhabenheit und das Lamm natürlich für äußerste Demut. Und es ist interessant, wenn wir weiter in der Offenbarung lesen, dann heißt es in Offenbarung 17, Vers 14, da redet es von einer Zeit, wo die Weltmächte, die Weltbeherrscher aufstehen werden und in den Krieg ziehen werden gegen Jesus Christus, und zwar gegen das Lamm. Stellt euch das vor. Die Weltbeherrscher stehen auf gegen das Lamm in den Krieg, weil sie sicherlich denken, das ist ja nur ein Lamm. Ein schwacher Jesus, ein hilfloser Jesus, jemand, der am Kreuz gestorben ist, ein Verfluchter, ein von Gott Getrennter, jemand, der aus menschlicher Perspektive überhaupt nichts vorzuweisen hatte, nichts mit dem Krieg zu tun hatte, nichts mit Sieg und Macht und Vollmacht zu tun hatte, und sie dachten, sie hätten ein leichtes Spiel dabei. Und dann heißt es dort, und ich liebe diesen Vers, wo es heißt, doch das Lamm wird sie besiegen. Das ist kraftvoll, das Lamm wird sie besiegen. Während die Weltbeherrscher gegen die antichristlichen Heere, gegen Jesus Christus sich aufmachen und aufbegehren gegen das Göttliche, da zeigt Jesus eine andere Seite und sagt ihnen, hey, ich bin nicht nur das Lamm, ich bin auch jemand anders. Ich bin der Löwe aus dem Stamme Juda. Es gibt in seiner Persönlichkeit tatsächlich etwas Kriegerisches. Und wenn wir tatsächlich mehr wie Jesus sein wollen, muss auch dieser Aspekt in uns zunehmen. Stimmt's? Ja? Würdet ihr das auch so sehen? Und mehr zu werden wie Jesus selbst bedeutet, ein geistlicher Kämpfer zu werden. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle immer wieder brauchen, die Erinnerung, dass wir dazu bestimmt sind, geistliche Krieger zu sein. So provokativ das vielleicht sich anhört für den einen oder anderen. Ich möchte es anderes sagen heute Morgen. Erwecke den Löwen in dir. In dir ist nicht nur das Lamm, Jesus das Lamm, sondern in dir ist der Löwe. Erwecke den Löwen in dir. Und im Weiteren möchte ich hier einige Dinge dazu sagen, wie wir den Kämpfer, den Löwen in uns erwecken können. Und bevor ich da weitermache, möchte ich uns daran erinnern, das ist ganz wichtig, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist. Das dürfen wir nie vergessen, nie verwechseln. Wenn wir über Krieg, wenn wir über Kampf reden, wenn wir über Konflikt reden, dann ist unser Feind nicht ein Mensch. Dann kämpfen wir nicht gegen Menschen, nicht Fleisch und Blut, sondern, sagt Paulus, unser Kampf ist gegen die Mächte, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Wusstest du, dass es neben dieser natürlichen Welt eine unsichtbare geistliche Dimension gibt, wo Kriege geführt werden, wo die Post abgeht? Wir denken hier, wir sehen ja nur, was gerade jetzt im Moment läuft in der politischen, weltpolitischen Szene, auf dieser weltpolitischen Bühne abgeht. Wir sehen den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, zwischen Europa und Russland, zwischen Amerika und der Ukraine, wie auch immer. Aber wir dürfen nicht vergessen, der wahre Konflikt ist woanders. Der wahre Konflikt ist in dieser unsichtbaren Dimension, die hinter diesen Konflikten ihr Spiel treiben. Und wenn wir das nicht erkennen, dann werden wir uns immer in diesem menschlichen, irdischen Denken verfangen und werden eigentlich nicht wirklich eine Lösung parat haben. Und ich glaube, als Christen sind wir so privilegiert und wir haben so ein Vorrecht. Und wir werden nachher auch nochmal eine Zeit nehmen, wo wir im Glauben einstehen werden für diese Situation, für diese Weltsituation. Wir als Christen haben ein unglaubliches Privileg und eine Vollmacht, Wir dürfen im Geist große Dinge bewegen. Wir dürfen auch im Geist Großes erwarten, dass wenn wir beten für Nationen, dass Gottes Arm, Gottes starke Arm wirkt. Und wenn wir uns eins machen im Geist, wenn wir uns verbinden miteinander, dann geschieht etwas hier auf der Erde. Es hat Auswirkungen hier auf der Erde. Wir sind nicht die kleinen, unwichtigen Würmer hier auf der Erde. Wir sind Königskinder. Das ist das, was uns gesagt wird. Also, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Bei allem, was ich sage, denk daran, dein Feind ist nicht dein Ehemann, ja, oder deine Schwiegermutter oder wen auch immer du vor Augen gerade hast. Also, erstens, wie wir den Kämpfer in uns erwecken, mache dir bewusst, wer in dir lebt. Und ich möchte als Stelle, die auch am Freitag zu mir kam, als Bestätigung vom Geist Gottes lebendig gemacht wurde, 2. Timotheus 1, Vers 7 nennen, die wir sicherlich alle kennen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und was, glaube ich, wichtig ist, dass wir verstehen, dass dieser Begriff Furchtsamkeit eigentlich ein Begriff ist, der für Feigheit genannt wird. Ja, Gott hat dir und mir nicht einen Geist gegeben der Feigheit. Also es geht hier bei Furchtsamkeit, wenn das hier Furchtsamkeit genannt ist, nicht um Höhenangst oder Angst vor Spinnen oder irgendetwas. Ja, wir haben ja manchmal solche Ängste und manche Ängste sind ja auch dann vielleicht berechtigt. Es geht eigentlich hier viel mehr um ein Ausweichen von Konflikten. Und wir sind als Menschen sehr gut da drin, Konflikten auszuweichen. Ja, wir Männer besonders haben den Ruf, gerne mal den Konflikten auszuweichen und nicht uns der Konfrontation zu stellen. Aber wenn es hier heißt, von dem Geist der Furchtsamkeit, dann heißt es, spricht es hier von dem Geist der Feigheit, nämlich dem fehlenden Mut, sich den Kämpfen des Lebens zu stellen. Und in uns Christen, und das ist ja die Umkehrung davon, in uns Christen wird uns hier gesagt, in uns ist ein Geist, der ist schon da, der den Herausforderungen des Lebens nicht ausweicht. In uns ist ein kriegerischer Geist. Der Geist Jesu ist in uns, der aufsteht gegen die Umstände, gegen die Anfechtung, gegen die Krankheit. Deswegen sollten wir uns niemals mit Krankheit abfinden, sondern immer einen Stand nehmen dagegen. Das mache ich immer. Wenn ich krank werde, bei der kleinsten Kleinigkeit, nehme ich meinen Stand, weil ich mich entschlossen habe zu kämpfen. Und nicht einfach nur das zu akzeptieren. Das bedeutet nicht, dass ich immer die Schlacht gewinne, aber ich weiß, der Krieg ist bereits gewonnen. Und ich werde in diesem Bereich diesen Sieg erleben. Okay, es gibt viele Sachen, wo wir uns in diesem Konflikt befinden. Und uns Christen ist so ein Geist, dieser Geist gegeben, der eben nicht feige ist, der sich nicht zurückzieht, dieser kriegerische Geist. Und wusstest du, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Soldaten und einem Krieger? Es gibt Soldaten und es gibt Krieger. Und der Unterschied liegt darin, dass ein Krieger ist dazu berufen, in die Schlacht zu ziehen, dem Feind entgegenzuziehen, einen Stand zu nehmen, zu kämpfen, sich nicht einfach nur in die Amtsstube zurückzuziehen und zu sagen, ja, ich bin der Nachschub oder ich bin das Lazarett. Ist auch alles ehrenvoll, aber ein Krieger ist nicht jemand, der dem Schlachtfeld fernbleibt, sondern ein Krieger ist jemand, der das Schlachtfeld sucht. Die Ukraine, wer das ein bisschen verfolgt, weiß das, dass die Ukraine, sie kämpften wirklich wie ein Löwen, mit einem Löwenmut, in völliger Unterlegenheit. Da sind Krieger am Werk und die brauchen Ermutigung für diesen Stand, den sie nehmen für ihr Land. Und wir wollen glauben für eine göttliche Lösung, weil das braucht eine göttliche Lösung, weil nur bei Gott werden diese Dinge sich lösen können, die dort abgehen im Moment. Also, erwecke den Krieger in dir. Zweitens, lerne es zu kämpfen. Und da kam diese andere Stelle, die ich am Freitag bekam, eine zweite Stelle aus Psalm 144, und das war für mich so eine Bestätigung, und zwar Psalm 144, Vers 1, da lesen wir, von David, gepriesen sei der Herr, mein Fels, der meine Hände unterweist zum Kampf, meine Finger zum Krieg. Stellt euch das mal vor. Gott, unser Gott, ja, ist kein Pazifist, sondern ein militärischer Befehlshaber, der seine eigenen Kinder schult, Krieg zu führen. Nicht gegen Fleisch und Blut, aber im Geist. Das ist unser Gott. Und der Psalm, da heißt es, fängt mit den Worten an von David, weil er der Urheber ist. Das ist eine wichtige Aussage. Von David kannst du lernen, wie man erfolgreich kämpft. Es gab nie wieder jemanden. Also David war der erfolgreichste Kriegsherr, den die Bibel uns nennt. Und interessanterweise ist Jesus, und er nennt sich selbst, der Sohn Davids. Das heißt, er ist ein Bezug zu ihm. Hier sehen wir wieder. Herr der Heerscharen, Jesus, Herr der Heerscharen, er ist der Sohn Davids. Er ist der Nachkomme eines mächtigen Kriegers, nämlich David. Und auch von ihm, natürlich von Jesus, kannst du lernen, erfolgreich zu kämpfen. Aber vielleicht sagst du, ich bin doch Christ. Ich liebe einfach nur Jesus und ich will einfach nur Menschen lieben. Was habe ich mit diesen ganzen Konflikten und all dem zu tun? Ich will einfach nur in meiner Liebesbeziehung zu Jesus leben. Ich will einfach nur Braut sein. Ha, genau, denk mal an die Braut. Epheser 5, die Braut von Jesus. Und da sagst du, oh, da geht mein Herz auf. Wenn ich über die Braut lese, die Brautliebe, Anbetung, einfach im Gebetshaus sein, in seiner Gegenwart und Gott lieben, das ist doch das Schönste, was es gibt, ist es ja auch. Aber der Epheserbrief hört nicht bei Kapitel 5 auf, sondern, wie geht's weiter? Kapitel 6. Wir, die Waffenrüstung, genau, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, haben wir ja schon gelesen. Nach Epheser 5 kommt Epheser 6 und wir sehen hier ganz klar, die Braut wird zubereitet für den Kampf. Das ist ein direkter Zusammenhang. Es ist eine Kriegsbraut. Und jemand hat das einmal so gesagt. Hier sehen wir die Braut in ihrem schönen Hochzeitsgewand. Sie bereitet sich vor für die Hochzeit. Und dann, wenn du ihr Kleid so ein bisschen, wenn sie ihr Kleid hebt, dann sieht man ihre Kampfstiefel. Ja, sie ist in voller Kampfmontur. Ja, vielleicht sagst du auch, ich bin doch nur eine schwache, gebrochene Person. Ich habe so eine Vergangenheit, ich habe so viele Probleme und ich will einfach nur im himmlischen Hospital liegen und meine Wunden auskurieren. Ich will einfach nur, dass Gott mir dient und was Gutes tut. Und das tut er ja auch. Und er ist ja der Wiederhersteller. Und er ist der, der uns heilt und der uns anrührt. Aber denk mal wieder an David. David, um ihn sammelten sich viele Männer, die verletzt, verschuldet, verbittert waren. Und diese Männer, und das ist die Kraft Gottes, die Kraft der Erlösung, das ist das, was wir niemals vergessen sollten. Diese Männer werden nachher genannt die Helden Davids. Und wenn man diese Helden, diese Kriegshelden, wenn man über sie liest, da geht es dir gleich besser, da fühlst du dich gleich so richtig gut, weil du siehst, was aus Menschen werden kann, die vielleicht ganz elend und ganz schwach und ganz zerbrochen und ganz am Boden liegend, entmutigt zu Jesus kommen und sich von ihm, dem Herrn der Heerscharen, wiederherstellen lassen und zu mächtigen Helden werden. Denn mächtige Helden sind nicht Helden, die so diese großen Macker sind, Machos sind, sondern Helden in Gottes Augen sind die, die mutig sind, die wissen, dass der Geist des Mutes in ihnen ist und die nicht feige zurückstecken, zurückziehen vor den Kämpfen, den Anfechtungen und den Herausforderungen des Lebens. Lerne es, gegen Anfechtung, Sünde, den inneren Schweinehund, Krankheit, Ungerechtigkeit aufzustehen, weil dann wird etwas in dir wachsen. Du lernst das Kämpfen, indem du kämpfst. Da gibt es eine Stelle im Hebräerbrief, Hebräer 11, Vers 34, ganz stark. Da heißt es, da wird berichtet über die Glaubenshelden, die Menschen, die Gott geglaubt haben im Angesicht des Todes, im Angesicht unmöglicher Schwierigkeiten. Und dann heißt es, sie haben des Feuers Kraft ausgelöscht. Und sicherlich dachte der Schreiber des Hebräerbriefes da auch an die drei Männer im Feuerofen, an den vierten Mann. Des Schwertes Schärfe entging, aus der Schwachheit Kraft gewann. Das kannst du nur in Gott. Aus Schwachheit Kraft gewinnen. Was für eine Aussage. Glaube versetzt dich in die Lage, aus Schwachheit Kraft zu gewinnen, das kannst du nur in Gott. Und dann heißt es hier, die im Kampf stark wurden. Kämpfen lernt man nur, wenn man an die Kampffront geht und dort kämpft. Bist du dabei? Werden wie Jesus bedeutet, der ein Krieger auch zu werden. Drittens, damit beenden wir das heute Morgen, finde deinen Zufluchtsort in Gott. Und es ist interessant, das ist das, wir lesen hier den zweiten Vers von Psalm 144, wo wir darüber gelesen haben, dass David den Herrn preist, der ihn lehrt, das Schwert zu schwingen und zu kämpfen. Seine Hände lehrt das Kämpfen. Und dann heißt es hier in Vers 2, es heißt hier, meine Gnade, sagt er, meine Burg und meine Zuflucht, mein Erretter, mein Schild und der, bei dem ich mich berge. David wusste, er könnte nur ein Krieger für Gott sein, wenn er gleichzeitig ganz nah bei Gott ist, ganz nah. Und wie kannst du näher bei ihm sein, wenn du dich bei ihm bergst? Wenn es, wie die Bibel sagt, der Name des Herrn ist ein starker Turm, der Gerechte läuft dorthin, hinein, in diesen Turm und ist sicher. Näher kann man nicht sein. Wenn wir erfolgreich Konflikte bewältigen wollen, geht das nur, wenn wir es lernen, uns ständig in Gott zu bergen, uns ständig bewusst zu machen, er in uns und wir in ihm. Weil sonst werden wir an den Wunden in der Schlacht zugrunde gehen. Schlachten, Konflikte, Kämpfe des Alltags, die können einen aufreiben. Und jeder von uns weiß, wie das ist. Deswegen wollen wir nicht so gerne da an die Front gehen, weil das ist unangenehm. Es reibt auf, es ermüdet. Und du kannst nur an der Front überleben, wenn du einen Zufluchtsort hast und wenn du immer wieder zu diesem Zufluchtsort kommst. Deswegen, das können wir von David lernen. Deswegen war David nicht nur der größte Krieger, sondern er war der größte Anbeter aller Zeiten. Kein anderer Gott so anbeten könne, einen Zugang gefunden zum Herzen Gottes wie David. Das ist unglaublich, das Herz Davids. David war ein Krieger, aber er war auch ein Anbeter. Die Hände, die das Schwert hielten und die ihn mächtige Schlachten schlagen ließen, dieselben Hände hielten auch die Zither. Und er hielt es fest. Er hatte es beides. In einer Hand das Schwert und in der anderen Hand die Zither. Und das ist ein Bild dafür, wie wir leben sollen. Wir werden nur große Krieger und große Schlachten für Gott gewinnen, wenn wir es lernen, immer wieder den Zufluchtsort von Gott zu finden, seine Gegenwart, Anbeter zu sein und gestärkt aus seiner Gegenwart dann wieder losziehen und den Konflikten ins Auge sehen und nicht zurückweichen. Das ist Jesus, der Kämpferische. Und das ist Jesus, der auch in uns als der Kämpferische aufstehen möchte. Und wer ist dabei? Wer möchte, dass Jesus noch mehr der Krieger in ihm erweckt wird? Lass den Löwen in dir brüllen. Lass ihn aufstehen in dir, den Löwen aus dem Stamm Juda. Vater, danke, dass du der Herr der Herrscher bist. Und wir danken dir, wir beten, Herr, ich bete, dass du in mir, in uns, diese Persönlichkeit von Jesus auch formst und dass das zunimmt. Ich danke dir, dass wir das freimütig sagen können. Wir haben nicht einen Geist der Feigheit empfangen, sondern einen Geist der Kraft und Liebe und Besonnenheit. Danke, Herr, dass das bedeutet, mutig dem Feind zu widerstehen, nämlich Kraft zu haben, Liebe zu haben und Besonnenheit zu haben. Danke dafür, Herr. Wir ehren dich. Ich bete, Herr, dass du uns in dieser kommenden Zeit, so wie du es versprochen hast, in den Triumphzug führst. Oh, und wir danken dir, Herr, dass der Sieger in uns ist. Wir danken dir, dass, auch wenn wir viele Schlachten vor uns haben, der Sieg ist schon errungen, Herr, und wir glauben das. Du bist der Sieger. Jesus, du hast überwunden. Du bist der auf dem Thron sitzt und regiert. Das haben wir gesungen und das ist fest verankert. Das ist, was im Himmel Realität ist und das wollen wir auf der Erde sehen. In Jesu Namen. Danke, Herr.